Stellen Sie sich eine kleine Gruppe von Menschen vor, die sich vor 2000 Jahren in einem Obergemach in Jerusalem versammelte, zitternd vor Angst und voller Hoffnung nach der Kreuzigung ihres Lehrers. Wer hätte gedacht, dass diese Handvoll Jünger eine Bewegung beginnen würde, die die Welt für immer verändern sollte? Die Geschichte des Katholizismus ist nicht nur eine Erzählung über die Kirche. Sie ist eine fesselnde Geschichte darüber, wie Ideen Imperien besiegen können, wie Glaube Kriege überleben kann und wie eine Kirche Zeuge des Aufstiegs und Falls von Zivilisationen wurde. Von den Katakomben Roms zu den großen Kathedralen Europas, von mittelalterlichen Klöstern zu modernen Städten, die katholische Kirche hat einen erstaunlichen Weg zurückgelegt. Sie war Freund der Kaiser und ihr Feind, Inspiration für Künstler und Ziel von Revolutionären, Hüterin des Wissens und Gegenstand der Kritik. Ihre Geschichte ist eng verbunden mit den Schicksalen der Völker, mit der Entwicklung von Wissenschaft, Kunst und Philosophie. Diese Erzählung führt uns durch Jahrhunderte von Triumphen und Tragödien, durch Epochen des Aufstiegs und des Niedergangs, durch Momente, in denen es schien, als könnte die Kirche verschwinden, und Zeiten, in denen ihr Einfluss die entferntesten Winkel des Planeten erreichte. Vom ersten Papst Petrus bis zu unseren Tagen. Dies ist eine Geschichte darüber, wie menschlicher Glaube die Welt formte und wie die Welt ihrerseits den Glauben formte. Vor uns entfaltet sich ein erstaunliches Bild menschlicher Spiritualität, Macht und des Strebens nach dem Höheren. Die Wurzeln des Glaubens. Stellen Sie sich das Palästina des ersten Jahrhunderts vor, eine brodelnde Provinz am Rande des mächtigen römischen Reiches, wo religiöse Spannungen in der Luft lagen wie Staub auf den staubigen Straßen von Jerusalem. In diese Welt der politischen Unruhe und spirituellen Sehnsucht wurde ein Mann geboren, der die Geschichte der Menschheit für immer verändern sollte. Jesus von Nazareth, ein einfacher Zimmermann aus Galiläa, begann eine Bewegung, die zunächst wie ein kleiner Stein erschien, der in einen stillen Teich geworfen wurde. Doch die Wellen, die er erzeugte, sollten die gesamte antike Welt erfassen. Die Botschaft war radikal in ihrer Einfachheit: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch in einer Welt, die von Macht und Gewalt regiert wurde, klang diese Lehre wie eine Kriegserklärung an die bestehende Ordnung. Jesus sprach von einem Reich, das nicht von dieser Welt sei, doch seine Anhänger sahen in ihm den Messias, der ihre irdischen Leiden beenden würde. Als Jesus im Jahr 30 nach Christus gekreuzigt wurde, schien seine Bewegung mit ihm zu sterben. Doch was in den Tagen nach seinem Tod geschah, veränderte alles. Eine kleine Gruppe verängstigter Männer und Frauen behauptete, ihren Meister lebend gesehen zu haben. Maria Magdalena, die erste Zeugin der Auferstehung, wurde zur ersten Verkünderin der frohen Botschaft. Stellen Sie sich die Atmosphäre in jenen ersten christlichen Versammlungen vor. In den bescheidenen Häusern von Jerusalem kamen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammen. Juden und Heiden, Reiche und Arme, Männer und Frauen. Sie teilten ihr Brot und ihren Wein, erinnerten sich an die Worte ihres Meisters und beteten für seine baldige Wiederkehr. Diese frühen Gemeinden lebten wie eine große Familie, teilten ihr Eigentum und kümmerten sich um ihre Bedürftigen. Der Mann, der diese kleine jüdische Sekte in eine weltweite Religion verwandelte, war zunächst ihr erbitterter Verfolger gewesen. Paulus von Tarsus, ein gebildeter Pharisäer und römischer Bürger, hatte Christen gejagt. Doch auf dem Weg nach Damaskus erlebte er eine Vision, die sein Leben völlig umkehrte. Paulus brachte dem Christentum eine revolutionäre Erkenntnis. Diese Botschaft war für alle Menschen bestimmt, nicht nur für Israel. Das Geheimnis des christlichen Erfolgs lag in seinem Gemeinschaftsleben. Während die römischen Religionen hauptsächlich öffentliche Rituale waren, bot das Christentum echte Gemeinschaft. Stellen Sie sich eine Witwe vor, die plötzlich nicht mehr allein war, oder einen Sklaven, der zum ersten Mal mit Würde behandelt wurde. Die römischen Behörden betrachteten diese wachsende Bewegung mit wachsender Besorgnis. Christen weigerten sich, den Kaiser als Gott zu verehren. Ein Akt, der politisch subversiv war. Die erste große Verfolgung kam unter Kaiser Nero im Jahr 64. Als ein Brand Rom zerstörte, wurden die Christen beschuldigt. Männer und Frauen wurden von wilden Tieren zerrissen oder als lebende Fackeln verbrannt. Doch selbst diese Grausamkeit konnte die Bewegung nicht stoppen. In den Katakomben unter Rom entwickelte sich eine einzigartige christliche Kultur. Diese unterirdischen Friedhöfe wurden zu geheimen Kirchen, wo Christen ihre Gottesdienste feierten. An den Wänden malten sie Symbole, den Fisch als Zeichen für Christus, den guten Hirten, die Taube des Friedens. Diese primitive Kunst war voller Hoffnung. Sie sprach von einer Welt, in der der Tod nicht das letzte Wort haben würde. Die systematischste Verfolgung kam unter Kaiser Diokletian am Beginn des 4. Jahrhunderts. Seine große Verfolgung sollte das Christentum vernichten. Kirchen wurden zerstört, heilige Bücher verbrannt, Tausende starben. Doch das Christentum hatte bereits zu tiefe Wurzeln geschlagen. Als die Verfolgung endete, war es nicht mehr nur eine Religion. Es war eine alternative Zivilisation geworden, bereit, das Imperium zu erben. Der Aufstieg der Kirche. Stellen Sie sich den Moment vor, als Kaiser Konstantin im Jahr 313 nach Christus das Edikt von Mailand unterzeichnete, ein Dekret, das die Welt für immer verändern sollte. Mit einem Federstrich verwandelte sich das Christentum von einer verfolgten Sekte zu einer tolerierten Religion und schließlich zur mächtigsten Kraft im Römischen Reich. Doch diese Transformation war nicht nur ein politischer Akt, sie war eine Revolution, die die Grundlagen der antiken Welt erschütterte und den Kurs der menschlichen Zivilisation neu bestimmte. Die Geschichte beginnt mit einer Schlacht. Im Jahr 312 stand Konstantin vor den Toren Roms, bereit, gegen seinen Rivalen Maxentius, um die Herrschaft über das Reich zu kämpfen. In der Nacht vor der Schlacht an der Milvischen Brücke sah Konstantin eine Vision am Himmel, ein leuchtendes Kreuz mit den Worten: In diesem Zeichen wirst du siegen. Stellen Sie sich den Schock seiner heidnischen Soldaten vor, als ihr Kommandeur befahl, das christliche Symbol auf ihre Schilde zu malen. Am nächsten Tag errangen sie einen entscheidenden Sieg und Konstantin wurde zum alleinigen Herrscher des Westens. War Konstantins Bekehrung aufrichtig oder politisch motiviert? Diese Frage beschäftigt Historiker bis heute. Was jedoch unbestreitbar ist, ist die radikale Veränderung, die unter seiner Herrschaft stattfand. Das Edikt von Mailand gewährte nicht nur religiöse Toleranz, sondern gab den Christen auch ihr konfisziertes Eigentum zurück und erlaubte ihnen, offen zu praktizieren. Plötzlich strömten Menschen, die jahrzehntelang im Verborgenen geglaubt hatten, aus den Schatten hervor. Doch mit der neuen Freiheit kamen neue Probleme. Das Christentum war nicht die einheitliche Religion, die viele sich vorstellten. Verschiedene Gruppen hatten unterschiedliche Interpretationen der Lehre Christi entwickelt. Und nun, da sie frei diskutieren konnten, brachen theologische Streitigkeiten aus, die das Reich zu zerreißen drohten. Die gefährlichste dieser Häresien war der Arianismus, benannt nach einem Priester aus Alexandria namens Arius. Arius lehrte, dass Jesus Christus, obwohl göttlich, dem Vater untergeordnet sei. Eine Position, die die Grundlagen der christlichen Theologie zu untergraben schien. Stellen Sie sich die Leidenschaft vor, mit der diese Debatten geführt wurden. In den Straßen von Konstantinopel stritten sich Bäcker und Schneider über die Natur der Trinität, während in den Kirchen Priester ihre Gemeinden in gegnerische Lager spalteten. Konstantin erkannte, dass diese Spaltungen sein Reich schwächen könnten. Im Jahr 325 berief er das Konzil von Nikäa ein, die erste ökumenische Versammlung der christlichen Kirche. Stellen Sie sich die Szene vor. Über 300 Bischöfe aus dem gesamten Reich viele noch mit den Narben der Verfolgung gezeichnet, versammelten sich in einem kaiserlichen Palast, um über die fundamentalen Wahrheiten ihres Glaubens zu debattieren. Die Debatten waren intensiv und manchmal hitzig. Der heilige Nikolaus von Myra soll Arius sogar geschlagen haben, so empört war er über dessen Lehren. Am Ende jedoch einigten sich die Bischöfe auf das nikänische Glaubensbekenntnis, das Jesus als wahren Gott und wahren Menschen proklamierte und die Grundlage der orthodoxen christlichen Theologie für die kommenden Jahrhunderte legte. Konstantins größtes Vermächtnis war jedoch nicht nur die Legalisierung des Christentums, sondern die Gründung einer neuen Hauptstadt, Konstantinopel. Im Jahr 330 weihte er diese neue Rom am Bosporus ein, eine christliche Stadt ohne heidnische Vergangenheit. Mit ihren prächtigen Kirchen und christlichen Symbolen wurde Konstantinopel zum Symbol der neuen Ordnung, wo Kaiser und Kirche Hand in Hand regierten. Nach Konstantins Tod im Jahr 337 kämpften seine Söhne um das Erbe, doch die Christianisierung des Reiches war nicht mehr aufzuhalten. Kaiser Theodosius der Große machte im Jahr 380 das Christentum zur offiziellen Staatsreligion und verbot heidnische Praktiken. Die alten Götter, die jahrhundertelang verehrt worden waren, verstummten für immer. Doch während die Kirche an politischer Macht gewann, entstanden neue theologische Herausforderungen. Das Konzil von Ephesus im Jahr 431 und das Konzil von Chalcedon im Jahr 451 kämpften mit Fragen über die Natur Christi und die Rolle der Jungfrau Maria. Diese Konzile etablierten nicht nur die Orthodoxie, sondern führten auch zu Spaltungen, die bis heute andauern. Als das Weströmische Reich im Jahr 476 zusammenbrach, stand die Kirche als eine der wenigen stabilen Institutionen da. In einer Welt des Chaos und der politischen Fragmentierung bot sie Kontinuität, Ordnung und Hoffnung. Die Wurzeln des Glaubens, die in den ersten drei Jahrhunderten unter Verfolgung gewachsen waren, hatten nun einen mächtigen Baum hervorgebracht, der die Stürme der Zeit überdauern würde. Päpste und Barbaren. Stellen Sie sich das Jahr 476 nach Christus vor, als der letzte weströmische Kaiser, ein Junge namens Romulus Augustulus, von seinem Thron gestoßen wurde. In diesem Moment des Zusammenbruchs, als die ewige Stadt Rom von barbarischen Kriegern überrannt wurde und die Zivilisation selbst zu zerbrechen schien, erhob sich eine unwahrscheinliche Figur, um die Führung zu übernehmen. Der Bischof von Rom, einst nur einer von vielen christlichen Führern, begann sich als etwas viel Mächtigeres zu etablieren. Als Papst, der Stellvertreter Christi auf Erden. Das Chaos, das dem Fall Roms folgte, war unvorstellbar. Barbarische Stämme durchstreiften Italien wie Wölfe, plünderten Städte und verbrannten Bibliotheken, die das Wissen von Jahrhunderten enthielten. Die Vandalen, Westgoten und Ostgoten teilten die Überreste des einst mächtigen Reiches unter sich auf. In dieser Welt ohne Gesetz und Ordnung suchten die Menschen verzweifelt nach Stabilität, nach einer Autorität, die ihnen Schutz und Führung bieten konnte. Der erste große Papst dieser turbulenten Zeit war Leo der Große, ein Mann, dessen Mut und diplomatisches Geschick legendär wurden. Im Jahr 452 stand er persönlich vor Attila dem Hunnen, dem Schrecken Gottes, und überzeugte den gefürchteten Kriegsherrn, Rom zu verschonen. Stellen Sie sich diese außergewöhnliche Begegnung vor. Der einfach gekleidete Papst, bewaffnet nur mit seinem Glauben, gegenüber dem mächtigsten Eroberer seiner Zeit. 3 Jahre später wiederholte Leo dieses Wunder, als er die Vandalen davon überzeugte, Rom nicht völlig zu zerstören. Doch Leos größter Beitrag lag nicht in der Diplomatie, sondern in der Etablierung der päpstlichen Autorität. Er war der Erste, der systematisch argumentierte, dass der Bischof von Rom, der rechtmäßige Nachfolger des Apostels Petrus, sei und daher über alle anderen Bischöfe herrsche. Diese Doktrin der päpstlichen Suprematie würde das Fundament der katholischen Kirche für die kommenden Jahrhunderte bilden. Die Herausforderungen für die frühen Päpste waren immens. Nicht nur mussten sie mit barbarischen Königen verhandeln, sie mussten auch die christliche Doktrin gegen neue Häresien verteidigen. Das Monophysitentum, das lehrte, dass Christus nur eine göttliche Natur besitze, spaltete die östlichen Kirchen. Gleichzeitig kämpften die Päpste darum, ihre Autorität über die fränkischen und gotischen Könige zu etablieren, die zwar Christen waren, aber ihre eigenen Vorstellungen davon hatten, wer die Kirche in ihren Territorien kontrollieren sollte. Papst Gregor der Große, der von 594 bis 604 regierte, verkörperte das neue Modell des päpstlichen Führers. Er war nicht nur ein spiritueller Führer, sondern auch ein praktischer Administrator, der Armenspeisungen organisierte, diplomatische Missionen leitete und sogar militärische Verteidigungen koordinierte. Stellen Sie sich vor, wie dieser ehemalige römische Präfekt seine luxuriösen Gewänder gegen die einfache Kutte eines Mönchs tauschte und dennoch die Macht und Autorität eines Kaisers ausübte. Gregor sandte auch Missionare in die entlegensten Winkel Europas. Seine berühmteste Mission führte Augustinus von Canterbury nach England, wo die Angelsachsen immer noch heidnischen Göttern huldigten. Diese Missionierung war nicht nur ein spirituelles Unterfangen, sondern auch ein politisches. Jede Bekehrung eines barbarischen Königs brachte ganze Völker unter die Autorität Roms. Die Beziehung zwischen den Päpsten und den barbarischen Herrschern war komplex und oft angespannt. Die Langobarden in Italien bedrohten ständig die päpstlichen Territorien, während die byzantinischen Kaiser in Konstantinopel die Autorität der Päpste in Frage stellten. In dieser gefährlichen politischen Landschaft mussten die Päpste lernen, zwischen rivalisierenden Mächten zu navigieren, Allianzen zu schmieden und zu brechen, wie es die Umstände erforderten. Die Transformation war bemerkenswert. Innerhalb von 3 Jahrhunderten hatte sich das Papsttum von einer lokalen kirchlichen Position zu einer internationalen Macht entwickelt. Die Päpste waren zu den unbestrittenen Führern der westlichen Christenheit geworden. Männer, die mit Königen verhandelten und das Schicksal von Nationen beeinflussten. Als die Sonne über dem 8. Jahrhundert aufging, war die Bühne bereitet für eine noch dramatischere Wende in der Geschichte. Die Allianz zwischen Rom und dem aufstrebenden Fränkischen Reich, die Europa für immer verändern sollte. Kaiser und Päpste. Stellen Sie sich die Weihnachtsnacht des Jahres 800 nach Christus vor, als Karl der Große in der Peterskirche in Rom kniete, um zu beten. Was als einfacher Gottesdienst begann, wurde zu einem Moment, der die Geschichte Europas für immer veränderte. Als er sich vom Gebet erhob, setzte ihm Papst Leo III. Plötzlich eine goldene Krone auf das Haupt und rief ihn zum Kaiser der Römer aus. Die versammelte Menge brach in Jubel aus. Doch Karl selbst soll überrascht und sogar verärgert gewesen sein. In diesem einen Augenblick wurde nicht nur ein neues Reich geboren, sondern auch ein Machtkampf eingeleitet, der jahrhundertelang Europa erschüttern sollte. Die Krönung Karls war mehr als ein symbolischer Akt. Sie war eine Revolution. Nach über 300 Jahren ohne westlichen Kaiser erhob Rom wieder den Anspruch, Kaiser zu machen und zu entmachen. Doch dieser neue Kaiser war anders als seine römischen Vorgänger. Karl herrschte über ein Reich, das sich von den Pyrenäen bis zur Elbe erstreckte, von der Nordsee bis nach Mittelitalien. Er war ein Kriegerkönig, der die Sachsen unterwarf, die Awaren besiegte und die Grenzen der Christenheit bis tief in das barbarische Europa hinein ausdehnte. Stellen Sie sich vor, wie Karl seine riesigen Heere durch die dunklen Wälder Germaniens führte, entschlossen, das Heidentum mit Feuer und Schwert auszurotten. Seine Eroberung Sachsens war besonders brutal. Tausende von Sachsen wurden hingerichtet, weil sie sich weigerten, das Christentum anzunehmen. Doch Karl sah sich nicht als Eroberer, sondern als Diener Gottes, beauftragt, die christliche Welt zu vereinigen und zu verteidigen. Die Beziehung zwischen Kaiser und Papst war von Anfang an kompliziert. Beide beanspruchten, Gottes Stellvertreter auf Erden zu sein, doch ihre Visionen der christlichen Ordnung unterschieden sich fundamental. Karl betrachtete sich als Oberhaupt der Kirche in seinem Reich und ernannte Bischöfe und Äbte nach seinem Gutdünken. Die Päpste hingegen bestanden darauf, dass geistliche Würdenträger nur von geistlichen Autoritäten ernannt werden könnten. Nach Karls Tod im Jahr 814 zerfiel sein Reich unter seinen Enkeln. Der Vertrag von Verdun im Jahr 843 teilte das Karolingerreich in drei Teile, aus denen später Deutschland, Frankreich und Italien hervorgehen sollten. Doch die Idee des Heiligen Römischen Reiches überlebte. Otto der Große ließ sich 960 in Rom zum Kaiser krönen und erneuerte den Anspruch der deutschen Könige auf die Kaiserkrone. Die Ottonen und ihre Nachfolger, die Salier, entwickelten ein System, das als Reichskirche bekannt wurde. Bischöfe und Äbte wurden zu mächtigen weltlichen Herrschern, die Armeen führten und Steuern erhoben. Im Gegenzug erwarteten die Kaiser absolute Loyalität von diesen geistlichen Fürsten. Dieses System funktionierte jahrhundertelang, bis eine neue Generation von Reformpäpsten auftrat, die entschlossen war, die Kirche von weltlicher Kontrolle zu befreien. Der große Konflikt explodierte unter Papst Gregor VII. Und Kaiser Heinrich IV. Gregor verbot die Laieninvestitur, das Recht weltlicher Herrscher, geistliche Ämter zu vergeben. Heinrich weigerte sich zu gehorchen und erklärte den Papst für abgesetzt. Gregorys Antwort war beispiellos. Er exkommunizierte den Kaiser und erklärte alle seine Untertanen von ihren Treueeiden entbunden. Stellen Sie sich Heinrichs Verzweiflung vor, als seine eigenen Fürsten begannen, von ihm abzufallen. Im Winter 1076 unternahm er die demütigende Reise über die verschneiten Alpen nach Canossa, wo er 3 Tage lang barfuß im Schnee vor der Burg stand und um päpstliche Vergebung flehte. Diese Szene, der mächtigste Herrscher Europas, erniedrigt vor einem Papst, wurde zum Symbol für den Triumph der Geistlichen über die weltliche Macht. Doch der Kampf war noch nicht vorbei. Heinrich rächte sich, indem er einen Gegenpapst einsetzte und Rom eroberte. Gregor starb im Exil, doch seine Sache lebte weiter. Der Investiturstreit tobte weitere Jahrzehnte, bis schließlich das Wormser Konkordat von 1122 einen Kompromiss brachte. Kaiser und Papst teilten sich die Macht über kirchliche Ernennungen, doch das Prinzip der kirchlichen Unabhängigkeit war etabliert. Diese Epoche transformierte Europa grundlegend. Die Idee, dass weltliche Macht göttliche Legitimation benötige, aber auch von geistlicher Autorität kontrolliert werden könne, prägte das mittelalterliche politische Denken. Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst hatte eine neue Ordnung geschaffen, in der beide Mächte sich gegenseitig begrenzten und kontrollierten. Die Kreuzzüge. Stellen Sie sich einen kalten Novembertag im Jahr 1095 vor, als Papst Urban II. Vor einer riesigen Menschenmenge in Clermont stand. Seine Worte sollten Europa in Brand setzen und eine Bewegung auslösen, die jahrhundertelang die Beziehungen zwischen Ost und West, zwischen Christentum und Islam prägen würde. Gott will es, brüllte die Menge, als Urban zum Heiligen Krieg aufrief, um Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien. In diesem Moment wurden die Kreuzzüge geboren, eine Serie von religiösen Kriegen, die ebenso viel Ruhm wie Schande, ebenso viel Heldentum wie Grausamkeit bringen sollten. Was trieb Tausende von Europäern dazu, ihre Heimat zu verlassen und eine gefährliche Reise ins Unbekannte zu unternehmen? Die Antworten waren so vielfältig wie die Kreuzfahrer selbst. Für viele war es echter religiöser Eifer, die Sehnsucht, die heiligen Stätten zu befreien, wo Christus gelebt und gelitten hatte. Andere suchten Abenteuer, Reichtum oder Vergebung für ihre Sünden. Jüngere Söhne adliger Familien sahen eine Chance, Land und Titel zu gewinnen, die ihnen zu Hause verwehrt blieben. Der erste Kreuzzug, der 1096 begann, war ein chaotisches Unternehmen. Stellen Sie sich vor, wie sich diese ungeordneten Heerscharen durch Europa bewegten. Ritterliche Armeen neben Bauernhaufen, Priester neben Kriegern, Frauen und Kinder neben gehärteten Soldaten. Viele erreichten niemals das Heilige Land. Sie starben an Krankheiten, Hunger oder in Kämpfen mit lokalen Bevölkerungen, die ihre Durchmärsche fürchteten. Doch die, die es bis nach Jerusalem schafften, erlebten einen schockierenden Triumph. Im Juli 1099 durchbrachen die Kreuzfahrer die Mauern der heiligen Stadt. Was folgte, war ein Blutbad, das selbst für mittelalterliche Verhältnisse außergewöhnlich brutal war. Muslime, Juden und sogar orientalische Christen wurden wahllos niedergemetzelt. Ein Augenzeuge berichtete, dass das Blut in den Straßen so hoch stand, dass es den Pferden bis zu den Knöcheln reichte. Die Kreuzfahrer gründeten 4 Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land: das Königreich Jerusalem, das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Edessa und die Grafschaft Tripolis. Diese christlichen Enklaven in muslimischem Gebiet waren ständig bedroht und abhängig von einem stetigen Strom neuer Kreuzfahrer aus Europa. Die Kreuzfahrer lernten, in dieser fremden Welt zu überleben, übernahmen orientalische Bräuche und bildeten eine einzigartige Mischkultur. Der Fall von Edessa im Jahr 1144 schockierte Europa und führte zum zweiten Kreuzzug. Diesmal führten Könige die Expedition an: Ludwig der VII. Von Frankreich und Konrad der III. Von Deutschland. Doch dieser Kreuzzug endete in einer demütigenden Niederlage. Die großen Armeen wurden in Anatolien vernichtet und die wenigen Überlebenden erreichten das Heilige Land nur, um bei der erfolglosen Belagerung von Damaskus weitere Verluste zu erleiden. Die islamische Welt hatte unterdessen einen neuen Helden gefunden: Saladin, den kurdischen Sultan von Ägypten und Syrien. Im Jahr 1187 fügte er den Kreuzfahrern bei Hattin eine vernichtende Niederlage zu und eroberte Jerusalem zurück. Diesmal gab es kein Massaker. Saladin erwies sich als großmütig gegenüber den besiegten Christen, ein Verhalten, das im Westen großen Eindruck machte. Der dritte Kreuzzug brachte die legendärsten Figuren des Mittelalters zusammen: Richard Löwenherz von England, Friedrich Barbarossa von Deutschland und Philipp Augustus von Frankreich. Stellen Sie sich das Drama vor, als diese mächtigen Herrscher ihre Rivalitäten beiseite legten, um die Christenheit zu vereinen. Doch auch dieser Kreuzzug endete ohne die Rückeroberung Jerusalems. Richard und Saladin, zwei Männer, die sich als Feinde respektierten, schlossen einen Waffenstillstand, der christlichen Pilgern den Zugang zur heiligen Stadt erlaubte. Der vierte Kreuzzug von 1204 offenbarte die dunkle Seite der Kreuzzugsbewegung. Ursprünglich sollte er nach Ägypten führen, doch venezianische Kaufleute lenkten die Kreuzfahrer um. Statt Jerusalem zu befreien, plünderten sie Konstantinopel, die größte christliche Stadt der Welt. Die Risse zwischen der römischen und der orthodoxen Kirche, die dieser Verrat verursachte, sind bis heute nicht vollständig geheilt. Spätere Kreuzzüge wurden zunehmend verzweifelter und exzentrischer. Der Kinderkreuzzug von 1212 endete tragisch, als Tausende von Kindern auf dem Weg ins Heilige Land starben oder in die Sklaverei verkauft wurden. Als Akkon, die letzte große Kreuzfahrerfestung, 1291 fiel, endete die Ära der Kreuzzüge. Die Kreuzzüge hinterließen ein komplexes Erbe. Sie intensivierten den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch zwischen Ost und West, brachten neue Ideen, Technologien und Güter nach Europa. Doch sie schufen auch tiefe Wunden zwischen den Religionen, die jahrhundertelang bluten sollten. Gotik und Scholastik. Stellen Sie sich das Paris des 12. Jahrhunderts vor, wo der Himmel selbst näher zu sein schien. In den Straßen hallte das Hämmern der Steinmetze wieder, während sich eine neue Art von Kirche erhob, so hoch und lichtdurchflutet, dass sie die Grenzen zwischen Erde und Himmel zu verwischen schien. Die gotische Kathedrale von Notre-Dame wuchs wie ein steinernes Gebet gen Himmel. Ihre Türme ragten höher als alle menschlichen Bauten zuvor. Dies war mehr als Architektur. Es war der sichtbare Ausdruck einer neuen christlichen Zuversicht, die das 13. Jahrhundert zu einem goldenen Zeitalter des Katholizismus machte. Die gotische Revolution begann in der Abtei von Saint-Denis nahe Paris, wo Abt Suger eine Vision hatte. Er träumte von Kirchen aus Licht, wo die Seele durch die Schönheit der Architektur zu Gott erhoben würde. Die neuen Techniken, Spitzbögen, Rippengewölbe und Strebepfeiler erlaubten es, die massiven Mauern der romanischen Kirchen durch riesige Fenster zu ersetzen. Stellen Sie sich vor, wie die ersten Gläubigen diese lichterfüllten Räume betraten und glaubten, einen Vorgeschmack des Himmels zu erleben. Diese Kathedralen waren Gemeinschaftsprojekte ganzer Städte. Bürger, Handwerker und Adlige spendeten Geld, Zeit und Arbeitskraft. Zünfte wetteiferten darum, die schönsten Fenster zu stiften. Ein einziger Dom konnte 100 Jahre oder länger im Bau sein. Ganze Generationen widmeten ihr Leben diesen steinernen Symphonien. In Chartres, Reims und Amiens entstanden Meisterwerke, die bis heute die Betrachter in Ehrfurcht versetzen. Parallel zu dieser architektonischen Revolution entfaltete sich eine intellektuelle Renaissance in den neuen Universitäten Europas. Bologna, Paris und Oxford wurden zu Zentren des Lernens, wo Studenten aus ganz Europa zusammenströmten. Die Scholastik, die große philosophische Bewegung des Mittelalters, suchte nach nichts Geringerem als der Versöhnung von Glaube und Vernunft, von christlicher Offenbarung und griechischer Philosophie. Der größte dieser scholastischen Denker war Thomas von Aquin, ein dominikanischer Mönch aus Italien, dessen Lebenswerk die Synthese von aristotelischer Philosophie und christlicher Theologie war. Stellen Sie sich vor, wie dieser massive Mann, seine Mitbrüder nannten ihn den stummen Ochsen, in seiner Zelle saß und systematisch bewies, dass Glaube und Vernunft nicht nur vereinbar, sondern sogar notwendige Partner auf dem Weg zur Wahrheit waren. Seine Summa Theologica wurde zu einem der einflussreichsten Werke der westlichen Geistesgeschichte. Doch Thomas war nicht allein. Albertus Magnus brachte die Naturwissenschaften des Aristoteles nach Europa. Bonaventura entwickelte eine mystische Theologie, die das Herz ebenso ansprach wie den Verstand. Die Franziskaner und Dominikaner, die neuen Bettelorden, brachten frischen Wind in die Kirche und trugen das Evangelium in die wachsenden Städte. Die Macht des Papsttums erreichte unter Innozenz III. Ihren Höhepunkt. Dieser außergewöhnliche Pontifex, der von 1190 bis 216 regierte, betrachtete sich als den Stellvertreter Christi, der über Könige und Kaiser gebot. Er setzte Herrscher ab, verhängte Interdikt über ganze Königreiche und organisierte den vierten Kreuzzug. England, Frankreich und das Heilige Römische Reich beugten sich seinem Willen. Stellen Sie sich die Szene vor, als mächtige Könige nach Rom pilgerten, um die Füße des Papstes zu küssen. Unter Innozenz wurde auch das vierte Laterankonzil abgehalten, das wichtigste Konzil des Mittelalters. Es definierte zentrale Glaubenslehren wie die Transsubstantiation, die Lehre, dass Brot und Wein in der Messe wirklich zu Leib und Blut Christi werden. Das Konzil machte auch die jährliche Beichte für alle Christen zur Pflicht und kodifizierte viele Praktiken, die das katholische Leben bis in die Moderne prägen sollten. Die mittelalterliche Frömmigkeit fand ihren schönsten Ausdruck in der Verehrung der Jungfrau Maria. Kathedrale um Kathedrale wurde unserer lieben Frau geweiht. Marienhymnen erfüllten die Luft und Marienlegenden erwärmten die Herzen der Gläubigen. In einer rauen Welt bot Maria Trost, Mitgefühl und mütterliche Liebe. Doch selbst in diesem goldenen Zeitalter gab es Schatten. Die Albigenser Kreuzzüge gegen die Katharer in Südfrankreich zeigten die dunkle Seite mittelalterlicher Frömmigkeit. Die Inquisition wurde gegründet, um Häresie zu bekämpfen. Juden wurden zunehmend ausgegrenzt und verfolgt. Die Kirche, die Liebe predigte, konnte auch mit eiserner Faust zuschlagen. Als das 13. Jahrhundert zu Ende ging, hatte der Katholizismus einen Höhepunkt erreicht, der nie wieder erreicht werden sollte. Die gotischen Kathedralen standen als steinerne Zeugen menschlicher Sehnsucht nach dem Göttlichen. Die scholastische Philosophie hatte Glaube und Vernunft versöhnt. Das Papsttum beherrschte Europa wie nie zuvor oder danach. Es war ein Moment perfekter Balance zwischen Himmel und Erde, zwischen Geist und Materie, zwischen menschlicher Kunst und göttlicher Inspiration. Das große Schisma. Stellen Sie sich vor, wie die Nachricht durch Europa hallte, wie ein Donnerschlag. Der Papst, der Stellvertreter Christi auf Erden, hatte Rom verlassen und residierte nun in Avignon, einer französischen Stadt am Rhoneufer. Was im Jahr 1309 als temporäre Maßnahme begann, wurde zu einer der größten Krisen in der Geschichte der katholischen Kirche. Eine Zeit, in der das Papsttum seine Glaubwürdigkeit verlor und die Einheit der Christenheit zu zerbrechen drohte. Die Wurzeln dieser Katastrophe lagen in einem Machtkampf zwischen Papst Boniface VIII. Und dem französischen König Philipp dem Schönen. Boniface, ein stolzer und unnachgiebiger Mann, behauptete in seiner Bulle Unam Sanctam, dass der Papst absolute Autorität über alle weltlichen Herrscher besitze. Philipp, der Geld für seine Kriege brauchte, hatte begonnen, den französischen Klerus zu besteuern, ein direkter Angriff auf päpstliche Privilegien. Als Boniface drohte, den König zu exkommunizieren, sandte Philipp Soldaten nach Italien, die den Papst in seinem Palast in Anagni gefangen nahmen und demütigten. Obwohl Boniface bald darauf befreit wurde, starb er kurz darauf, gebrochen von der Schande. Sein Nachfolger, der schwächere Clemens V., gab dem französischen Druck nach und verlegte den päpstlichen Hof nach Avignon. Was als temporärer Aufenthalt gedacht war, wurde zu einem 70-jährigen Exil, das Zeitgenossen als die babylonische Gefangenschaft der Kirche bezeichneten. Die Päpste von Avignon lebten in einem Luxus, der selbst für mittelalterliche Verhältnisse schockierend war. Stellen Sie sich den prächtigen Papstpalast vor, dessen massive Mauern und goldene Säle eher einer königlichen Residenz als einem geistlichen Zentrum glichen. Kritiker spotteten, dass Avignon das Sodom am Rhone sei, wo Korruption und Nepotismus blühten. Die Päpste verkauften Kirchenämter an den Meistbietenden und häuften enorme Schätze an, während einfache Priester in Armut lebten. Schlimmer noch war der Verlust der päpstlichen Unabhängigkeit. Die Avignoneser Päpste waren faktisch französische Marionetten, die die Politik der französischen Krone unterstützten. Während des Hundertjährigen Krieges exkommunizierten sie die Feinde Frankreichs und segneten französische Armeen. Das Papsttum, das einst über Könige und Kaiser geherrscht hatte, war zu einem Werkzeug nationaler Politik geworden. Die Rückkehr nach Rom im Jahr 1377 unter Papst Gregor XI. Brachte keine Lösung, sondern verschärfte die Krise. Als Gregor starb, wählten die Kardinäle unter dem Druck der römischen Menge einen italienischen Papst, Urban VI. Doch Urban erwies sich als so tyrannisch und unberechenbar, dass die Kardinäle ihn absetzten und einen neuen Papst wählten, der nach Avignon zurückkehrte. Plötzlich gab es zwei Päpste, die sich gegenseitig exkommunizierten und beide behaupteten, der rechtmäßige Nachfolger Petri zu sein. Das große Schisma, das von 1388 bis 1417 dauerte, spaltete Europa in zwei Lager. Frankreich, Spanien und Schottland unterstützten den Avignoneser Papst, während England, Deutschland und Italien hinter dem römischen Papst standen, stellen Sie sich die Verwirrung der einfachen Christen vor, die nicht wussten, wem sie gehorchen sollten. Welcher Papst konnte ihnen die Sakramente spenden? Welcher konnte ihre Sünden vergeben? Die Situation wurde noch absurder, als das Konzil von Pisa 1409 einen dritten Papst wählte, in der Hoffnung, die Krise zu beenden. Nun gab es drei Päpste, die sich alle gegenseitig verdammten. Die Christenheit war in einem Zustand beispielloser Verwirrung und Zweifel. Die Lösung kam schließlich durch das Konzil von Konstanz, das von 1414 bis 1418 tagte. Dieses außergewöhnliche Konzil erklärte kühn, dass die Autorität eines ökumenischen Konzils über der des Papstes stehe. Eine revolutionäre Idee, die als Konziliarismus bekannt wurde. Die Konzilsväter setzten alle drei Päpste ab und wählten Martin den V. als neuen, unbestrittenen Pontifex. Doch der Preis für die Einheit war hoch. Das Konzil verurteilte auch den böhmischen Reformer Jan Hus als Ketzer und ließ ihn verbrennen, obwohl er unter kaiserlichem Schutz nach Konstanz gekommen war. Dieser Verrat würde zu den Hussitenkriegen führen und den Ruf der Kirche weiter beschädigen. Das große Schisma hinterließ tiefe Narben in der katholischen Kirche. Das Ansehen des Papsttums war erschüttert und viele Christen hatten das Vertrauen in die kirchliche Hierarchie verloren. Die Idee der konziliaren Autorität lebte weiter und würde später Reformer wie Luther inspirieren. Die Kirche hatte ihre Einheit wiedergefunden, aber um den Preis ihrer Unschuld und ihrer unbestrittenen Autorität. Renaissance und Reform. Stellen Sie sich das Rom des 15. Jahrhunderts vor, wo antike Statuen aus der Erde gehoben wurden, wie Botschaften aus einer vergessenen Welt. In den Straßen, die einst die Apostel wandelten, diskutierten nun Humanisten über Plato und Cicero, während in den Palästen der Kardinäle die Kunst der Renaissance blühte. Die katholische Kirche, die gerade erst aus dem großen Schisma hervorgegangen war, fand sich in einer neuen Welt wieder. Einer Welt, die das klassische Altertum feierte und den Menschen in den Mittelpunkt stellte. Es war eine Zeit des Wandels, in der Päpste wie Fürsten herrschten und die Grenzen zwischen Heiligem und Weltlichem zu verschwimmen schienen. Die Renaissance-Päpste waren eine außergewöhnliche Gruppe von Männern, die ebenso viel Leidenschaft für Kunst und Politik zeigten wie für Religion. Papst Nikolaus V., der von 1474 bis 455 regierte, war ein leidenschaftlicher Büchersammler, der die Vatikanische Bibliothek gründete und Gelehrte aus ganz Europa nach Rom lockte. Er träumte davon, Rom zur glorreichsten Stadt der Welt zu machen, wo christliche Frömmigkeit und klassische Bildung sich vereinten. Doch es war Papst Sixtus IV., der diesem Traum Gestalt gab. Unter seiner Herrschaft entstanden Meisterwerke wie die Sixtinische Kapelle, deren Wände die größten Künstler der Zeit, Botticelli, Perugino und Ghirlandaio, mit biblischen Szenen schmückten. Stellen Sie sich vor, wie diese Künstler auf ihren Gerüsten standen und Geschichten aus der Heiligen Schrift in einer Pracht malten, die selbst die Paläste der Cäsaren übertraf. Der berüchtigste aller Renaissance-Päpste war Alexander VI., Rodrigo Borgia, dessen Name synonym wurde mit Korruption und Skandal. Alexander, der von 1429 bis 503 herrschte, hatte mehrere Mätressen und erkannte offen seine Kinder an. Sein Sohn Cesare Borgia wurde zu einer Legende der Skrupellosigkeit, der mit Gift und Dolch seine Feinde beseitigte und Machiavelli als Vorbild für seinen Fürsten diente. Die Borgia Papacy verwandelte den Vatikan in einen Hof der Intrigen, wo Politik wichtiger war als Gebet. Doch der größte aller Renaissance-Päpste war Julius II., der Kriegerpapst, der mit Schwert und Helm in die Schlacht zog. Julius, der von 503 bis 13 regierte, war besessen von der Idee, die weltliche Macht der Kirche wiederherzustellen. Er führte Armeen gegen französische Invasoren und rebellische italienische Städte. Stellen Sie sich die Ironie vor. der Nachfolger des friedfertigen Petrus, der persönlich Festungen belagerte und Schlachten plante. Doch Julius' größtes Vermächtnis war künstlerischer Natur. Er beauftragte Michelangelo mit der Bemalung der Decke der Sixtinischen Kapelle, einem Projekt, das 4 Jahre dauerte und zu einem der größten Kunstwerke aller Zeiten wurde. Gleichzeitig begann er den Neubau des Petersdoms, der zum Symbol der päpstlichen Macht und des Renaissancegeistes werden sollte. Die Finanzierung dieser grandiosen Projekte führte zu einem der größten Skandale der Kirchengeschichte, dem Ablasshandel. Papst Leo X. aus der mächtigen Medici-Familie brauchte enorme Summen für den Petersdom und andere Projekte. Er autorisierte den Verkauf von Ablässen, Versprechungen der Sündenvergebung gegen Geld, in einem beispiellosen Umfang. Der Dominikaner Johannes Tetzel tourte durch Deutschland mit dem berüchtigten Slogan: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Doch nicht alle in der Kirche waren blind für diese Missstände. Reformbewegungen entstanden überall in Europa. Die Devotio Moderna in den Niederlanden predigte eine persönlichere, innerlichere Frömmigkeit. Humanisten wie Erasmus von Rotterdam kritisierten die Korruption des Klerus mit beißendem Spott. Sein Lob der Torheit entlarvte die Heuchelei der kirchlichen Hierarchie mit solcher Brillanz, dass selbst Päpste lachten, allerdings mit zusammengebissenen Zähnen. In den italienischen Stadtstaaten entstanden neue Formen der Frömmigkeit. Girolamo Savonarola, der feurige Dominikaner, verwandelte Florenz zeitweise in eine theokratische Republik, in der Kunst und Luxus verfemmt wurden. Seine Feuer der Eitelkeiten vernichteten Gemälde, Schmuck und andere sündige Gegenstände. Doch auch Savonarola endete auf dem Scheiterhaufen, verurteilt von derselben Kirche, die er zu reformieren suchte. Die Renaissance brachte auch eine neue Wertschätzung für die Antike mit sich, die das christliche Denken herausforderte. Platonische Akademien entstanden, wo Gelehrte über die Unsterblichkeit der Seele und die Natur der Götter diskutierten. Manche Humanisten gingen so weit zu behaupten, dass die heidnischen Philosophen ebenso viel Wahrheit erkannt hätten wie die christlichen Kirchenväter. Als das Jahr 1517 anbrach, stand die katholische Kirche an einem Wendepunkt. Sie hatte die Kunst gefördert, das Lernen unterstützt und Rom zu einer der schönsten Städte der Welt gemacht. Doch sie hatte auch ihre moralische Autorität aufs Spiel gesetzt und den Weg für eine Rebellion geebnet, die die Einheit der westlichen Christenheit für immer zerbrechen sollte. In den Klöstern Deutschlands rührte sich bereits der Sturm, der als protestantische Reformation in die Geschichte eingehen würde. Die protestantische Herausforderung. Stellen Sie sich den herbstlichen Tag des 31. Oktober 1517 vor, als ein deutscher Augustinermönch namens Martin Luther mit einem Hammer und einer Liste von 95 Thesen zur Schlosskirche von Wittenberg ging. Was als akademische Diskussion über den Ablasshandel beginnen sollte, entfesselte einen Sturm, der die westliche Christenheit für immer spalten würde. Luthers Hammerschläge hallten wie Donner durch Europa und erschütterten die Fundamente einer Kirche, die sich seit 1000 Jahren als unfehlbar betrachtet hatte. In diesem Moment wurde nicht nur eine neue Konfession geboren, sondern die katholische Kirche sah sich der größten Herausforderung ihrer Geschichte gegenüber. Luther war kein typischer Revolutionär. Als Professor für Bibelexegese an der Universität Wittenberg war er ein gelehrter Mann, der zutiefst um sein Seelenheil rang. Seine inneren Qualen über die Gerechtigkeit Gottes hatten ihn zu einer radikalen Erkenntnis geführt. Der Mensch wird nicht durch gute Werke oder Kirchenrituale gerettet, sondern allein durch den Glauben. Sola fide. Diese Lehre stellte die gesamte mittelalterliche Theologie auf den Kopf und machte den komplexen Apparat der katholischen Heilsvermittlung überflüssig. Die Reaktion Roms war zunächst verhängnisvoll unterschätzt. Papst Leo X., Ein Medici-Prinz, der mehr für Kunst als für Theologie interessiert war, bezeichnete Luthers Aufstand spöttisch als Mönchsgezänk. Doch als Luthers Schriften sich dank der Druckerpresse wie Lauffeuer verbreiteten, erkannte Rom die Gefahr. Der päpstliche Nuntius Johannes Eck konfrontierte Luther bei der Leipziger Disputation 1519 und zwang ihn zu einem folgenreichen Geständnis. Luther erklärte, dass sogar Konzile irren könnten und nur die Heilige Schrift unfehlbare Autorität besitze. Diese Behauptung war revolutionär. Stellen Sie sich die Schockwellen vor, die durch die katholische Hierarchie liefen, als Luther faktisch die gesamte Tradition der Kirche verwarf. Im Jahr 20 schrieb er drei Kampfschriften, die wie Bomben in die mittelalterliche Weltordnung einschlugen. In »An den christlichen Adel deutscher Nation« rief er die deutschen Fürsten auf, die Kirche zu reformieren. Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche reduzierte die sieben Sakramente auf zwei. Von der Freiheit eines Christenmenschen proklamierte die Gleichheit aller Gläubigen vor Gott. Die Bannbulle Exsurge Domine von Juni 20 gab Luther 60 Tage Zeit zu widerrufen, oder er würde exkommuniziert werden. Luthers Antwort war theatralisch und symbolisch. Er verbrannte die Bulle öffentlich vor den Toren Wittenbergs. Die Würfel waren gefallen. Als Kaiser Karl V. Luther zum Reichstag nach Worms lud, stand ein einfacher Mönch der gesamten politischen und religiösen Macht Europas gegenüber. Die Szene in Worms war dramatisch. Vor dem Kaiser, den deutschen Fürsten und den päpstlichen Legaten wurde Luther aufgefordert zu widerrufen. Seine Antwort wurde zur Legende: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Diese Worte markierten das Ende der religiösen Einheit Europas. Karl verhängte die Reichsacht über Luther, doch der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise versteckte ihn auf der Wartburg. Während Luther als Junker Jörg getarnt die Bibel ins Deutsche übersetzte, breitete sich die Reformation wie ein Lauffeuer aus. In Zürich predigte Huldrych Zwingli eine noch radikalere Reform. In Genf schuf Johannes Calvin ein strenges theokratisches System. Die protestantische Bewegung zersplitterte in verschiedene Konfessionen, aber alle vereinte die Ablehnung der päpstlichen Autorität. Die Reaktion der katholischen Fürsten war gewaltsam. Der Bauernkrieg von 25, teilweise durch Luthers Lehren inspiriert, wurde blutig niedergeschlagen. Luther selbst distanzierte sich von den Aufständischen und rief die Fürsten auf, die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern zu vernichten. Die Reformation, die als spirituelle Bewegung begonnen hatte, wurde zu einem politischen Machtkampf. Der Schmalkaldische Bund von 37 vereinte die protestantischen Fürsten gegen Kaiser und Papst. Deutschland versank in Religionskriegen, die erst mit dem Augsburger Religionsfrieden von 55 endeten. Das Prinzip cuius regio, eius religio, wessen Land, dessen Religion, zementierte die Spaltung. Europa war nicht mehr katholisch. Die Reformation veränderte nicht nur die Theologie, sondern die gesamte Gesellschaft. Die protestantische Arbeitsethik, die Betonung der Bildung und die Aufwertung der Ehe revolutionierten das tägliche Leben. Die Klöster wurden aufgelöst, ihre Schätze säkularisiert. Die lateinische Messe wich deutschen Gottesdiensten. Die Heiligenverehrung wurde abgeschafft. Für die katholische Kirche war die Reformation ein Schock, von dem sie sich nie vollständig erholte. Ein Drittel Europas war verloren. Die unbestrittene Autorität des Papstes gehörte der Vergangenheit an. Doch die Herausforderung zwang Rom auch zur Selbstreflexion und Reform. Die Antwort würde die Gegenreformation sein. Ein Versuch, die katholische Kirche zu erneuern und das verlorene Terrain zurückzugewinnen. Die Gegenreformation. Stellen Sie sich das Rom der 40er Jahre des 16. Jahrhunderts vor. Eine Stadt in Aufruhr und Selbstzweifel. Die protestantischen Armeen Kaiser Karls V. hatten 227 die ewige Stadt geplündert, Kirchen geschändet und sogar den Papst in der Engelsburg belagert. Ein Drittel Europas hatte sich von Rom abgewandt und viele fragten sich, ob die katholische Kirche überleben würde. Doch aus dieser existenziellen Krise erwuchs eine der bemerkenswertesten Erneuerungsbewegungen der Geschichte. Die Gegenreformation, die nicht nur die katholische Kirche rettete, sondern sie in vieler Hinsicht stärker machte als je zuvor. Der Mann, der diese Erneuerung anführte, war ein unwahrscheinlicher Reformer. Papst Paul III. Aus der aristokratischen Familie Farnese war zunächst ein typischer Renaissance-Papst gewesen, der seine Kinder offen anerkannte und Nepotismus praktizierte. Doch die protestantische Bedrohung verwandelte ihn. 445 berief er das Konzil von Trient ein, das 18 Jahre lang tagen und die katholische Kirche von Grund auf reformieren sollte. Die Eröffnung des Konzils war ein Akt des Mutes und der Verzweiflung zugleich. Nur wenige Bischöfe erschienen anfangs in der kleinen Stadt Trient in den Alpen. Viele Kardinäle zweifelten, ob die Kirche überhaupt noch zu retten sei. Doch die Konzilsväter, angeführt von brillanten Theologen wie Kardinal Reginald Pole und dem Jesuitengeneral Diego Laínez, machten sich an die gigantische Aufgabe, den katholischen Glauben neu zu definieren und zu verteidigen. Stellen Sie sich die intensiven Debatten vor, die in den Sitzungssälen von Trient stattfanden. Jede protestantische Lehre wurde minutiös analysiert und widerlegt. Gegen Luthers Sola Scriptura beharrte das Konzil darauf, dass sowohl die Heilige Schrift als auch die Tradition der Kirche göttliche Autorität besäßen. Gegen das protestantische Sola Fide verkündete Trient, dass sowohl Glaube als auch gute Werke zur Erlösung notwendig seien. Die sieben Sakramente wurden bekräftigt, die Transsubstantiation bestätigt und die Autorität des Papstes gestärkt. Doch Trient war mehr als nur eine theologische Übung. Das Konzil reformierte auch die praktischen Aspekte des Kirchenlebens. Seminare wurden gegründet, um Priester besser auszubilden. Der Klerus wurde zu Zölibat und moralischer Reinheit verpflichtet. Die Messe wurde standardisiert und ein neuer Katechismus sorgte für einheitliche Lehre. Die Korruption, die Luther so erbittert angeprangert hatte, sollte ein für allemal beseitigt werden. Parallel zur theologischen Reform entstand eine neue Welle des katholischen Mystizismus. Teresa von Avila, eine spanische Karmeliterin, revolutionierte das Klosterleben mit ihren visionären Erfahrungen und praktischen Reformen. Ihr Schüler Johannes vom Kreuz schuf poetische Meisterwerke über die dunkle Nacht der Seele. Diese Mystiker zeigten, dass die katholische Spiritualität nicht weniger intensiv war als die protestantische Innerlichkeit. Der wichtigste neue Orden war die Gesellschaft Jesu, gegründet von dem baskischen Soldaten Ignatius von Loyola. Die Jesuiten, oft als Soldaten des Papstes bezeichnet, wurden zur Speerspitze der Gegenreformation. Mit ihrer strengen Disziplin, hervorragenden Bildung und kompromisslosen Loyalität zu Rom eroberten sie Schulen, Universitäten und Fürstenhöfe zurück. Stellen Sie sich vor, wie diese schwarz gekleideten Männer in die protestantischen Gebiete vordrangen, bewaffnet nur mit ihrer Gelehrsamkeit und ihrem unerschütterlichen Glauben. Der heilige Franz Xaver, ein Mitbegründer der Jesuiten, brachte das Evangelium nach Indien, Japan und China. Die jesuitischen Missionare wurden zu Pionieren der Weltmission und bewiesen, dass die katholische Kirche wirklich universal war. In Amerika bekehrten Franziskaner und Dominikaner Millionen von Indigenen, auch wenn ihre Methoden oft umstritten waren. Die Kunst wurde zu einer mächtigen Waffe der Gegenreformation. Der neue barocke Stil, der in Rom entstand, sollte die Sinne überwältigen und die Herzen für den katholischen Glauben gewinnen. Gian Lorenzo Bernini schuf Skulpturen von solcher Leidenschaft und Schönheit, dass sie selbst Protestanten zum Staunen brachten. Die Deckenfresken von Pietro da Cortona und Giovanni Battista Gauli verwandelten römische Kirchen in Visionen des Himmels. Die Inquisition, neu organisiert und effizienter als je zuvor, bekämpfte die Häresie mit eiserner Faust. In Spanien und Italien wurden Tausende von verdächtigen Protestanten, Conversos und anderen Ungläubigen verfolgt. Der Index verbotener Bücher zensierte gefährliche Ideen. Diese dunkle Seite der Gegenreformation zeigte, dass Rom entschlossen war, die Reinheit des Glaubens um jeden Preis zu verteidigen. Als der Dreißigjährige Krieg 648 mit dem Westfälischen Frieden endete, hatte die Gegenreformation ihre wichtigsten Ziele erreicht. Der protestantische Vormarsch war gestoppt, ganze Gebiete waren zum katholischen Glauben zurückgekehrt und die Kirche war moralisch und intellektuell erneuert. Rom hatte bewiesen, dass es sich wandeln konnte, ohne seine Seele zu verlieren. Die katholische Kirche des 17. Jahrhunderts war eine andere als die korrupte Institution, die Luther angegriffen hatte. Sie war reiner, disziplinierter und entschlossener denn je. Aufklärung und Revolution. Stellen Sie sich das Paris des 18. Jahrhunderts vor, wo in den eleganten Salons der Aristokratie eine neue Art des Denkens geboren wurde, die die Fundamente der christlichen Zivilisation erschüttern sollte. Philosophen wie Voltaire und Diderot diskutierten über die Macht der Vernunft, während sie spöttisch über l'infâme, die berüchtigte Kirche, herzogen. Was als intellektuelle Bewegung begann, wurde zu einem Sturm, der nicht nur Throne, sondern auch Altäre hinwegfegen würde. Die katholische Kirche, die jahrhundertelang die europäische Kultur geprägt hatte, sah sich plötzlich einer Welt gegenüber, die behauptete, Gott nicht mehr zu brauchen. Die Aufklärung war mehr als nur eine philosophische Mode, sie war eine Revolution des Geistes. Denker wie John Locke und David Hume stellten die Grundlagen des religiösen Glaubens in Frage. Sie argumentierten, dass Vernunft und Erfahrung, nicht Offenbarung und Tradition, die wahren Quellen der Erkenntnis seien. Stellen Sie sich den Schock vor, als gebildete Europäer begannen zu glauben, dass Wunder Aberglauben seien und dass die Natur von Gesetzen regiert werde, die keinen göttlichen Eingriff benötigten. Voltaire, der brillanteste Kritiker der Kirche, machte es zu seinem Lebensziel, das zu zerstören, was er als religiösen Fanatismus betrachtete. Seine Satiren über die kirchliche Korruption und seine Verteidigung der Toleranz machten ihn zum Helden der gebildeten Schichten. Écrasez l'infâme, zermalmt die Berüchtigte, wurde sein Schlachtruf gegen die katholische Kirche. In seinen Werken stellte er Priester als Heuchler und die Kirche als Feind des menschlichen Fortschritts dar. Die katholische Reaktion auf diese Herausforderung war zunächst defensiv und oft kontraproduktiv. Die Inquisition setzte Bücher auf den Index, aber die Druckerpresse hatte bereits ihre revolutionäre Arbeit getan. Aufklärerische Schriften zirkulierten heimlich durch ganz Europa und fanden begeisterte Leser unter Adligen, Bürgern und sogar unter dem niederen Klerus. Papst Benedikt XIV. Versuchte durch gelehrte Enzykliken zu antworten, doch seine lateinischen Argumente erreichten nicht die Salons von Paris oder die Kaffeehäuser von London. Die größte Herausforderung kam jedoch nicht aus den Studierstuben der Philosophen, sondern aus den politischen Entwicklungen der Zeit. Die katholischen Monarchien, traditionelle Verbündete der Kirche, begannen ihre eigenen Interessen über die päpstlichen zu stellen. Joseph II. Von Österreich, obwohl nominell katholisch, hob Klöster auf, kontrollierte die kirchliche Bildung und führte die Toleranz für Protestanten ein. Selbst in Spanien und Portugal wurde die Macht der Inquisition beschnitten. Der verheerendste Schlag kam 1773 mit der Aufhebung des Jesuitenordens. Die Jesuiten, einst die mächtigsten Verteidiger des Papsttums, fielen einer Koalition von aufgeklärten Despoten und gallikanischen Bischöfen zum Opfer. Portugal verbannte sie zuerst, gefolgt von Frankreich und Spanien. Papst Clemens XIV. Unter enormem politischen Druck löste schließlich den gesamten Orden auf. Die Soldaten des Papstes verschwanden fast über Nacht und mit ihnen ging ein wichtiger Pfeiler der katholischen Erneuerung verloren. Doch nichts bereitete die Kirche auf das vor, was 1789 begann. Die Französische Revolution war zunächst nicht antireligiös. Viele ihrer frühen Führer waren praktizierende Katholiken, die eine Reform der Kirche, nicht ihre Zerstörung, wollten. Die Zivilkonstitution des Klerus von 90 schien ein vernünftiger Kompromiss zu sein. Priester würden vom Staat bezahlt, Bischöfe demokratisch gewählt und die Kirche würde von päpstlicher Fremdherrschaft befreit. Doch Papst Pius VI. Verurteilte diese Reformen und die Spaltung vertiefte sich dramatisch. Stellen Sie sich das Dilemma der französischen Priester vor, die zwischen Treue zu Rom und Gehorsam gegenüber der neuen Ordnung wählen mussten. Etwa die Hälfte weigerte sich, den Eid auf die Zivilkonstitution zu leisten und wurde zu refraktären Priestern, die oft im Untergrund operieren mussten. Als die Revolution radikaler wurde, verwandelte sich die Kirchenreform in offene Verfolgung. Kirchen wurden geschlossen, Priester verhaftet oder hingerichtet und religiöse Symbole durch Revolutionäre ersetzt. Der Kult der Vernunft und später der Kult des höchsten Wesens sollten das Christentum ersetzen. In der Kathedrale Notre-Dame wurde eine Schauspielerin als Göttin der Vernunft verehrt. Ein Bild, das das katholische Europa schockierte. Napoleon, der aus diesem Chaos aufstieg, war pragmatischer. Sein Konkordat von 1801 stellte die katholische Kirche in Frankreich wieder her, aber unter strengen staatlichen Kontrollen. Die Kirche durfte wieder funktionieren, aber nur als Juniorpartner einer säkularen Regierung. Dieses Modell wurde in ganz Europa kopiert, als Napoleons Armeen traditionelle Strukturen hinwegfegten. Die napoleonischen Kriege brachten weitere Demütigungen. Papst Pius VII. Wurde zweimal gefangen genommen und nach Frankreich verschleppt. Der Kirchenstaat wurde aufgelöst und päpstliche Schätze wanderten in französische Museen. Als Napoleon schließlich besiegt wurde, war die katholische Kirche nicht mehr die mächtige Institution, die sie einst gewesen war. Eine neue Ära hatte begonnen, in der die Kirche lernen musste, in einer zunehmend säkularen Welt zu überleben. Das lange 19. Jahrhundert. Stellen Sie sich das Europa nach dem Wiener Kongress vor, wo die alten Throne wieder aufgestellt und die revolutionären Flammen scheinbar gelöscht waren. Die katholische Kirche, die die Stürme der Aufklärung und Revolution überlebt hatte, sah sich einer völlig veränderten Welt gegenüber. Dampfmaschinen verwandelten die Landschaft, Arbeiter strömten in die rauchenden Fabriken und neue Ideen über Wissenschaft und Gesellschaft stellten jahrhundertealte Gewissheiten in Frage. In diesem Zeitalter des Wandels musste die Kirche entscheiden. Sollte sie sich der Moderne anpassen oder ihre ewigen Wahrheiten gegen die Flut des Fortschritts verteidigen? Die Antwort kam von einem unwahrscheinlichen Revolutionär, Papst Pius IX., einem Mann, der als liberaler Reformer begann und zum Symbol der katholischen Reaktion wurde. Als Giovanni Mastai Ferretti 1840 den Papstthron bestieg, hofften Liberale in ganz Europa auf einen progressiven Pontifex. Seine ersten Jahre schienen diese Hoffnungen zu bestätigen. Er amnestierte politische Gefangene, erlaubte Pressefreiheit im Kirchenstaat und schien die Kirche in die Moderne führen zu wollen. Doch die Revolution von 1848 veränderte alles. Als römische Radikale seinen ersten Minister ermordeten und Pius zur Flucht nach Neapel zwangen, kehrte er als verwandelter Mann zurück. Die kurze römische Republik hatte ihm gezeigt, wohin liberale Ideen führen konnten. Stellen Sie sich seine Verbitterung vor, als er sah, wie Revolutionäre seine Paläste plünderten und eine säkulare Republik auf den Trümmern des Kirchenstaates errichten wollten. Aus dieser Krise entstand der Ultramontanismus, eine Bewegung, die buchstäblich jenseits der Berge bedeutete und die absolute Autorität des Papstes gegen alle nationalen Kirchen und liberalen Ideen verteidigte. Pius IX. Wurde zum Vorkämpfer dieser neuen katholischen Militanz. Sein Syllabus Errorum von 64 war eine schockierende Kampfansage an die moderne Welt. Er verurteilte Demokratie, Pressefreiheit, Zivilehe und sogar die Idee, dass der Papst sich mit dem Fortschritt versöhnen sollte. Die größte Demonstration dieser neuen päpstlichen Macht war das erste Vatikanische Konzil von 70. In der Peterskirche versammelten sich über 700 Bischöfe aus aller Welt. Ein Zeugnis für die Globalität der katholischen Kirche. Doch das Konzil hatte eine klare Agenda: die Verkündung der päpstlichen Unfehlbarkeit. Stellen Sie sich die Drama vor, als konservative und liberale Bischöfe über eine Doktrin stritten, die das Papsttum für alle Zeit verwandeln würde. Die Opposition war beträchtlich. Deutsche Bischöfe warnten vor den politischen Konsequenzen. Französische Bischöfe fürchteten um ihre Unabhängigkeit. Und amerikanische Bischöfe sahen Konflikte mit der Demokratie voraus. Doch Pius IX. War entschlossen. Als die Definition am 18. Juli verkündet wurde, ironischerweise während eines gewaltigen Gewitters, war die katholische Kirche für immer verändert. Der Papst war nun unfehlbar in Fragen des Glaubens und der Moral. Währenddessen verwandelte die industrielle Revolution die Gesellschaft von Grund auf. In den Slums von Manchester und den Kohleminen des Ruhrgebiets entstanden neue Formen des menschlichen Elends. Die Kirche, traditionell mit der Aristokratie verbündet, musste lernen, auf die soziale Frage zu antworten. Pioniere wie Wilhelm Emanuel von Ketteler in Deutschland und Kardinal Henry Edward Manning in England entwickelten eine katholische Soziallehre, die die Würde der Arbeiter verteidigte, ohne die sozialistischen Lösungen zu akzeptieren. Papst Leo XIII. Revolutionierte diese Entwicklung mit seiner Enzyklika Rerum Novarum von 91. Stellen Sie sich vor, wie diese päpstliche Schrift in die Fabriken und Arbeiterquartiere gelangte und eine Alternative sowohl zum ungezügelten Kapitalismus als auch zum atheistischen Sozialismus anbot. Leo verteidigte das Eigentumsrecht, forderte aber auch gerechte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die katholische Soziallehre war geboren. Die Wissenschaft stellte neue Herausforderungen dar. Charles Darwins Evolutionstheorie schien die Genesis zu widerlegen, während historische Bibelkritik die Grundlagen des Glaubens in Frage stellte. Die katholische Antwort war zunächst defensiv. Der Modernismus, der versuchte, Glaube und moderne Wissenschaft zu versöhnen, wurde von Pius X. Hart verurteilt. Priester mussten einen Antimodernisten-Eid schwören und verdächtige Theologen wurden überwacht. Doch die Kirche zeigte auch bemerkenswerte Vitalität. Neue Missionsbewegungen brachten das Evangelium nach Afrika und Asien. Heilige wie Thérèse von Lisieux erneuerten die Spiritualität. Die Marienerscheinungen von Lourdes und anderen Orten mobilisierten Millionen von Pilgern. In Deutschland, Frankreich und anderen Ländern entstanden mächtige katholische Parteien, die für die Rechte der Kirche kämpften. Der Kulturkampf in Deutschland zeigte sowohl die Stärke als auch die Grenzen der ultramontanen Strategie. Als Otto von Bismarck versuchte, die katholische Kirche zu kontrollieren, antworteten deutsche Katholiken mit massivem Widerstand. Priester gingen ins Gefängnis, Bischöfe ins Exil, aber die Gläubigen hielten stand. Schließlich musste sogar der eiserne Kanzler nachgeben und den Frieden mit Rom suchen. Als das Jahr 14 anbrach, war die katholische Kirche paradoxerweise sowohl stärker und schwächer als ein Jahrhundert zuvor. Sie hatte ihre Einheit unter päpstlicher Führung gefestigt und eine globale Organisation aufgebaut, die jeder weltlichen Macht überlegen war. Doch sie hatte auch den Anschluss an die moderne Welt verpasst und sich in einer Festungsmentalität eingerichtet, die sie von den intellektuellen Strömungen ihrer Zeit isolierte. Die kommenden Jahrzehnte würden zeigen, ob diese Strategie die Kirche durch die größten Krisen der Menschheitsgeschichte führen könnte. Kriege und Krisen. Stellen Sie sich den Moment vor, als die Glocken von St. Peter am 4. August 14 zum letzten Mal für ein vereintes christliches Europa läuteten. Papst Pius X. der die schwarzen Wolken des Krieges über dem Kontinent aufziehen sah, starb an gebrochenem Herzen, als die katholischen Nationen Europas ihre Waffen gegeneinander richteten. Was folgte, waren 30 Jahre des Schreckens, die nicht nur Millionen von Menschenleben kosteten, sondern auch die moralische Autorität der Kirche auf eine Probe stellten, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Der große Krieg war für die katholische Kirche eine beispiellose Tragödie. Deutsche und französische Katholiken, die alle derselben universalen Kirche angehörten, standen sich in den Schützengräben von Verdun gegenüber. Österreichische und italienische Priester segneten Waffen, die auf ihre eigenen Glaubensbrüder gerichtet waren. Papst Benedikt XV. Versuchte verzweifelt zu vermitteln, doch seine Friedensappelle verhallten ungehört. Als er den Krieg als nutzloses Gemetzel bezeichnete, warfen ihm beide Seiten vor, den Feind zu begünstigen. Stellen Sie sich die Qual der katholischen Soldaten vor, die beteten, bevor sie ihre Bajonette gegen andere Katholiken richteten. In den Schützengräben von Flandern teilten sich deutsche und französische Priester oft dieselben improvisierten Altäre, getrennt nur durch das Niemandsland zwischen den feindlichen Linien. Die universale Kirche war plötzlich so zersplittert wie die Granatsplitter, die über die Schlachtfelder flogen. Die russische Revolution von 17 brachte eine neue Art von Bedrohung. Die Bolschewiki, angeführt von Lenin, erklärten dem Christentum einen ideologischen Krieg, der alles übertraf, was die Aufklärung oder die Französische Revolution hervorgebracht hatten. Kirchen wurden zu Lagerhäusern umfunktioniert, Priester erschossen oder in sibirische Arbeitslager verschleppt. Das orthodoxe Russland, jahrhundertelang ein Bollwerk des Christentums, wurde zum ersten offen atheistischen Staat der Geschichte. Papst Pius XI., der 2002 den Papstthron bestieg, erkannte die existenzielle Bedrohung, die der Kommunismus darstellte. Seine Enzyklika Divini Redemptoris von 37 war eine vernichtende Verurteilung des gottlosen Kommunismus, doch seine Warnungen kamen zu spät. In Spanien war bereits ein Bürgerkrieg ausgebrochen, der zur Generalprobe für den kommenden Weltkrieg werden sollte. Der spanische Bürgerkrieg von 36 bis 39 wurde zu einem religiösen Krieg. Republikanische Milizen ermordeten über 4000 Priester und Nonnen, plünderten Kirchen und verbrannten religiöse Kunstwerke. Stellen Sie sich das Entsetzen vor, als Nachrichten von massakrierten Ordensschwestern und geschändeten Altären durch die katholische Welt gingen. Franco präsentierte sich als Verteidiger des Christentums. Doch sein Sieg kam um den Preis einer Diktatur, die die Kirche kompromittierte. Als Adolf Hitler zur Macht kam, stand die Kirche vor einem noch komplexeren Dilemma. Das Konkordat von 33 zwischen Papst Pius XI. Und dem Nazi-Regime schien zunächst die Rechte der deutschen Katholiken zu schützen. Doch Hitler brach seine Versprechen systematisch. Die Enzyklika mit brennender Sorge von 37 war eine mutige Verurteilung der Nazi-Ideologie, die heimlich in alle deutschen Kirchen geschmuggelt und von den Kanzeln verlesen wurde. Der Zweite Weltkrieg stellte die katholische Kirche vor unmögliche Entscheidungen. Papst Pius XII., der kurz vor Kriegsausbruch gewählt wurde, versuchte die Neutralität des Vatikans zu wahren, während um ihn herum die Welt in Flammen aufging. Seine Rolle während des Holocaust bleibt bis heute umstritten. Kritiker werfen ihm vor, nicht deutlich genug gegen die Judenverfolgung protestiert zu haben, während Verteidiger darauf hinweisen, dass er heimlich Tausende von Juden rettete. Die Wahrheit war komplexer, als jede Seite zugeben wollte. Stellen Sie sich die Position des Papstes vor. Jedes offene Wort konnte Repressalien gegen katholische Gemeinden auslösen, wie das Beispiel der niederländischen Bischöfe zeigte, deren Protest gegen die Judenverfolgung zur sofortigen Deportation katholischer Juden führte. Doch sein diplomatisches Schweigen kostete ihn moralische Autorität in einer Zeit, als die Welt eine klare Stimme gegen das Böse brauchte. Während in Europa die Vernichtungslager rauchten, zeigten katholische Gemeinden sowohl Heldentum als auch Feigheit. In Polen kämpften Priester im Widerstand und starben in Auschwitz. In Frankreich versteckten Klöster jüdische Kinder. In Deutschland predigten manche Priester Gehorsam gegenüber dem Führer, während andere wie Dietrich Bonhoeffer ihr Leben für ihre Überzeugungen gaben. Der Krieg endete 1945 mit einer Welt in Trümmern. 60 Millionen Menschen waren tot, ganze Städte zerstört und der Glaube an die menschliche Zivilisation erschüttert. Die katholische Kirche hatte überlebt, aber sie war gezeichnet. Die einfachen Gewissheiten der Vorkriegszeit waren verschwunden. In einer Welt, die Auschwitz und Hiroshima erlebt hatte, mussten neue Antworten auf die ewigen Fragen nach Gut und Böse, nach Gottes Gerechtigkeit und menschlicher Verantwortung gefunden werden. Die Nachkriegszeit würde zeigen, ob die älteste Institution der westlichen Welt die Kraft hatte, sich zu erneuern und eine Botschaft der Hoffnung in eine traumatisierte Welt zu bringen. Das zweite, Vatikanum. Stellen Sie sich den Moment vor, als der alte Papst Johannes der 23. am 25. Januar 1959 vor das Fenster seines Arbeitszimmers trat und eine Entscheidung verkündete, die die katholische Kirche für immer verändern sollte. Mit sanfter Stimme sprach Angelo Roncalli von einem neuen ökumenischen Konzil, dem ersten seit fast 100 Jahren. Die Kardinäle waren schockiert, Rom war überrascht und die Welt fragte sich, was dieser unscheinbare Papst, den viele für eine Übergangsfigur gehalten hatten, wirklich vorhatte. Die Antwort würde eine Revolution sein, die sanfter war als alle Revolutionen zuvor, aber dennoch das Gesicht der katholischen Kirche grundlegend verwandelte. Die Welt von 1950 war eine andere als die, in die die Kirche hineingeboren worden war. Der Kalte Krieg teilte die Menschheit in zwei Lager. Die Entkolonialisierung erschütterte alte Gewissheiten und eine neue Generation stellte traditionelle Autoritäten in Frage. In den Vorstädten Amerikas wuchsen Kinder auf, die Elvis Presley hörten und von einer Welt träumten, die ihre Eltern nicht verstanden. In Afrika und Asien entstanden neue Nationen, deren katholische Gemeinden nicht länger von europäischen Missionaren bevormundet werden wollten. Papst Johannes erkannte, dass die Kirche ihre Fenster öffnen musste, um frische Luft hereinzulassen. Stellen Sie sich seine Vision vor, eine Kirche, die nicht länger eine Festung war, sondern ein Leuchtturm. Eine Kirche, die nicht verurteilte, sondern heilte. Eine Kirche, die nicht die Vergangenheit verherrlichte, sondern mutig in die Zukunft blickte. Als er das Zweite Vatikanische Konzil für den 11. Oktober 62 einberief, ahnte niemand, dass er eine Lawine in Gang setzen würde, die noch Jahrzehnte später Auswirkungen haben würde. Die Eröffnung des Konzils war ein spektakulärer Moment. Über 2500 Bischöfe aus aller Welt strömten in die Peterskirche. Afrikaner in bunten Gewändern, Asiaten mit ihren eigenen liturgischen Traditionen, Amerikaner mit pragmatischen Ideen. Zum ersten Mal in der Geschichte war das Konzil wirklich global. Die Zeiten, in denen europäische Prälaten über eine europäische Kirche entschieden, waren vorbei. Die Debatten, die folgten, waren intensiver als alles, was Rom seit Jahrhunderten erlebt hatte. Progressive Bischöfe, angeführt von Kardinälen wie Josef Frings aus Köln und Léon-Joseph Suenens aus Belgien, kämpften gegen konservative Kurienkardinate, die jede Veränderung als Verrat an der Tradition betrachteten. Stellen Sie sich die Dramatik vor, als diese Männer, die jahrhundertealten Lehren vertraten, über Fragen stritten, die das Leben von 1 Milliarde Katholiken beeinflussen würden. Die erste große Schlacht wurde um die Liturgie geschlagen. Seit dem Konzil von Trient war die Messe in lateinischer Sprache gefeiert worden. Ein Ritual, das Katholiken von New York bis Nairobi vereinte, aber auch viele von der aktiven Teilnahme ausschloss. Die Konstitution Sacrosanctum Concilium revolutionierte die Liturgie. Der Priester sollte dem Volk zugewandt stehen, die Volkssprache sollte das Lateinische ersetzen und die Gläubigen sollten aktiv am Gottesdienst teilnehmen. Doch das war nur der Anfang. Die Konzilsväter gingen weiter und stellten die Beziehung zwischen Kirche und Welt neu dar. Die pastorale Konstitution, Gaudium et Spes, war ein revolutionäres Dokument, das die Kirche als Dienerin der Menschheit darstellte, nicht als ihre Herrscherin. Plötzlich sprach die Kirche über Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und sogar über die Autonomie der modernen Wissenschaft. Die Erklärung über die Religionsfreiheit, Dignitatis Humanae, war vielleicht die radikalste Wende von allen. Jahrhundertelang hatte die Kirche behauptet, dass nur sie die volle Wahrheit besitze und dass Irrtum keine Rechte habe. Nun erklärte das Konzil, dass jeder Mensch das Recht auf Religionsfreiheit besitze. Eine Position, die den amerikanischen Jesuiten John Courtney Murray triumphieren ließ, der jahrelang für diese Idee gekämpft hatte. Als Johannes der 23. 60 starb, trauerte die Welt um den guten Papst, der ihre Herzen erobert hatte. Sein Nachfolger Paul der 6. führte das Konzil zu Ende, aber die Umsetzung seiner Beschlüsse erwies sich als noch schwieriger als ihre Verabschiedung. Die Jahre nach dem Konzil brachten eine Zeit des Umbruchs und der Verwirrung. Priester verließen ihre Ämter, Nonnen warfen ihre Habits ab und junge Katholiken stellten Autoritäten in Frage, die ihre Eltern niemals angezweifelt hätten. Pauls Enzyklika Humanae Vitae von 68, die die traditionelle Lehre zur Empfängnisverhütung bekräftigte, löste eine Krise aus, die die Kirche bis heute belastet. Millionen von Katholiken, die gehofft hatten, dass das Konzil auch in dieser Frage Veränderungen bringen würde, fühlten sich verraten. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte widersprachen katholische Theologen und sogar Bischöfe öffentlich einer päpstlichen Enzyklika. Als Paul der 6. 78 starb, hinterließ er eine Kirche, die zutiefst verwandelt, aber auch zutiefst gespalten war. Das Zweite Vatikanum hatte die Kirche modernisiert, aber um den Preis ihrer Einheit. Die alte Gewissheit war verschwunden, ersetzt durch eine neue Offenheit, die sowohl befreiend als auch beunruhigend war. Die Frage war nun, würde die katholische Kirche den Mut finden, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, oder würde sie versuchen, die Geister zurück in die Flasche zu bannen? Die moderne Kirche. Stellen Sie sich den Moment vor, als die weißen Rauchschwaden am 16. Oktober 78 über den Petersplatz aufstiegen und die Welt erfuhr, dass ein polnischer Kardinal zum Papst gewählt worden war. Karol Wojtyła, der den Namen Johannes Paul II. Annahm, war der erste nicht-italienische Papst seit 456 Jahren. Als er auf die Loggia trat und in gebrochenem Italienisch scherzte, dass die Kardinäle vom Ende der Welt einen Papst geholt hätten, ahnte niemand, dass dieser charismatische Mann aus Krakau die katholische Kirche in das 21. Jahrhundert führen und dabei die Weltgeschichte verändern würde. Johannes Paul II. Kam aus einer Welt, die der Westen kaum verstand. In Polen hatte die kommunistische Unterdrückung ja die Kirche nicht geschwächt, sondern gestärkt. Dort war der Katholizismus zum Symbol des Widerstands gegen die Tyrannei geworden. Und Wojtyła hatte gelernt, dass der Glaube Berge versetzen konnte, sogar die scheinbar unüberwindlichen Mauern des Eisernen Vorhangs. Seine erste Pilgerreise ins Heimatland 79 wurde zu einem Triumph, der die Fundamente des kommunistischen Systems erschütterte. Stellen Sie sich die Millionen von Polen vor, die zu seinen Messen strömten und dabei zum ersten Mal seit Jahrzehnten ihre wahre Stärke erkannten. Als der Papst sagte, fürchtet euch nicht. Zwing war das mehr als eine spirituelle Ermutigung. Es war ein politisches Manifest. Die Solidarność-Bewegung, die 2 Jahre später entstand, trug den Geist dieser päpstlichen Worte in sich. Johannes Paul hatte bewiesen, dass die Kirche noch immer eine Macht war, mit der Weltreiche rechnen mussten. Doch der Triumph über den Kommunismus war nur ein Aspekt seines Pontifikats. Die katholische Kirche des späten 20. Jahrhunderts stand vor Herausforderungen, die komplexer waren als jede politische Ideologie. In den reichen Ländern des Westens leerten sich die Kirchenbänke, während in Afrika und Asien neue christliche Gemeinden wie Pilze aus dem Boden schossen. Die Kirche wurde wahrhaft global, aber diese Globalisierung brachte auch Spannungen zwischen verschiedenen Kulturen und Traditionen mit sich. Der Missbrauchsskandal, der in den 90er Jahren in Amerika explodierte und sich dann über die ganze Welt ausbreitete, erschütterte das Vertrauen in die Kirche auf eine Weise, die selbst die heftigsten Kritiker für unmöglich gehalten hatten. Stellen Sie sich den Schock vor, als Gemeinde um Gemeinde erfuhr, dass Priester, denen sie ihre Kinder anvertraut hatten, diese missbraucht hatten und dass Bischöfe diese Verbrechen vertuscht hatten. Die Institution, die sich als moralische Autorität der Welt verstand, sah sich plötzlich mit dem Vorwurf konfrontiert, selbst zum Täter geworden zu sein. Papst Benedikt XVI., der brillante deutsche Theologe Josef Ratzinger, erbte diese Krise, als er 5 gewählt wurde. Der Mann, der einst als Panzerkardinal gefürchtet worden war, zeigte eine überraschende Demut im Umgang mit dem Skandal. Er traf sich persönlich mit Opfern, entfernte schuldige Priester aus dem Amt und leitete Reformen ein, die das Problem an der Wurzel anpacken sollten. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Das moralische Kapital der Kirche war schwer beschädigt. Benedikts überraschender Rücktritt 13, der erste freiwillige Rücktritt eines Papstes seit dem Mittelalter, öffnete den Weg für eine noch dramatischere Wende. Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien, der den Namen Franziskus annahm, war der erste Papst aus der Dritten Welt, der erste Jesuit auf dem Papstthron und der erste, der sich nach dem Heiligen von Assisi benannte. Seine Wahl signalisierte einen Paradigmenwechsel. Die Kirche wandte sich von Europa und Nordamerika ab und schaute auf den globalen Süden, wo die Zukunft des Katholizismus lag. Franziskus brachte einen völlig neuen Stil ins Papsttum. Statt in den päpstlichen Gemächern zu wohnen, zog er in ein bescheidenes Gästehaus. Statt mit dem Papamobil zu fahren, benutzte er einen kleinen Fiat. Seine Botschaft war radikal einfach. Die Kirche sollte eine Kirche der Armen sein, die sich mehr um die Peripherien der Gesellschaft kümmerte, als um ihre eigenen Privilegien. Seine Enzyklika Laudato Si von 15 machte den Klimawandel zu einer moralischen Frage und forderte eine ökologische Bekehrung der Menschheit. Plötzlich sprach der Papst die Sprache der Umweltbewegung und verband sie mit der sozialen Lehre der Kirche. Kritiker warfen ihm vor, die Kirche zu politisieren, doch Franziskus argumentierte, dass die Sorge um die Schöpfung ein zutiefst christliches Anliegen sei. Die Kirche heute steht vor Herausforderungen, die ihre Gründer sich nie hätten vorstellen können. Säkularisierung und religiöser Pluralismus stellen ihre traditionelle Rolle in Frage. Neue Technologien verändern die Art, wie Menschen glauben und Gemeinschaft erleben. Die Gleichberechtigung der Frauen und die Rechte sexueller Minderheiten fordern jahrhundertealte Lehren heraus. Doch die katholische Kirche hat schon andere Krisen überlebt. Die Verfolgungen der ersten Jahrhunderte, den Fall Roms, die Reformation, die Aufklärung, 2 Weltkriege. Ihre Geschichte ist eine Geschichte der ständigen Erneuerung, der Fähigkeit, sich zu wandeln, ohne ihre Identität zu verlieren. Während sie ins dritte Jahrtausend blickt, bleibt die Frage, wird sie den Mut haben, die radikalen Reformen durchzuführen, die nötig sind, um in einer völlig veränderten Welt relevant zu bleiben?